Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir sind mal wieder an der Gartenarbeitsschule in Pankow. Wir schaffen das einmal im Jahr ungefähr.
Ja.
Und das Jahr ist wieder rum. Deshalb sitzen wir wieder hier.
Und die Sonne scheint.
Wir sind ein super regelmäßiger Podcast. Ich sitze, wie auch im letzten Jahr, mit Angelika Gerstorf hier, die Gartenarbeitsschule Pankow leitet. Und ich freue mich ganz doll, dass ich hier sein darf.
Na, ich freue mich, dass du da bist. Wir schaffen das ja auch relativ selten.
Das stimmt natürlich. Ja. Ihr habt auch im letzten Jahr wieder ganz viele neue Sachen angefangen und auch, also einige auch fertig gemacht. Ihr arbeitet einfach immer regelmäßig an neuen, tollen Projekten, die ich finde, dass man ruhig vorstellen sollte. Und auf meinem Zettel heute stehen eure Outdoor-Küche, an der wir vorhin schon vorbeigegangen sind. Da steht freiwilliges ökologisches Jahr. Ihr habt wieder drei neue freiwillige Ökologen, ja. Und darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Und das dritte ist, ihr habt einen Teich, das heißt, ihr habt eigentlich zwei Teiche, ja. Aber der eine ist gerade frisch saniert und ich glaube, viele Menschen, die einen Garten haben oder Einrichtungen, die sich mit sowas beschäftigen, wüssten auch gerne mehr darüber, wie man so einen Teich anlegt, pflegt und auf welche Sachen man da aufpassen muss. Und das sind so die Dinge, die ich mir für heute vorgenommen habe.
Das kriegen wir hin.
Wunderbar.
Jo.
Dann würde ich sagen, fangen wir an mit eurer Outdoor-Küche.
Fangen wir an mit unserer Outdoor-Küche.
Als du mir das erste Mal davon erzählt hast, dass ihr sowas bauen wollt, muss ich mal sagen, konnte ich mir das nicht richtig vorstellen. Ich dachte, naja, steht halt ein Gasherd unter einem Carport und dann ist Outdoor-Küche. Es ist doch ein bisschen mehr, ein bisschen anders und eigentlich auch sehr viel größer. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was da gerade entsteht bei euch im vorderen Bereich des Gartens?
Ja, kann ich. Also ich muss erst mal sagen, man kann ja über viele Sachen meckern. Geht ja auch relativ einfach. Ich muss jetzt mich aber mal lobend äußern, was den Senat angeht. Wir haben lange dazu gebraucht, das war jetzt vielleicht noch kritisch. Aber seit letztem Jahr kriegen wir vom Senat im Jahr gute 30.000 Euro, die dazu da sind, das Angebot der Gartenarbeitsschulen, also jede Gartenarbeitsschule kriegt das, das Angebot in den Gartenarbeitsschulen zu verbessern. Da bin ich natürlich heilfroh drüber, weil ich die letzten Jahre, die ich hier war, eigentlich immer nur so versucht habe, so das Notwendigste in Stand zu halten und mit wenig möglichst viel zu machen. Und nun kam dieses Geld und haben wir gesagt, was machen wir mit 30.000 Euro im Jahr? Das kriegt man ja auch unter Umständen nicht ganz leicht ausgegeben. Und dann ist uns sofort eingefallen, dass unsere Situation, unter der wir unterrichten, im Gewächshaus mit Glasdach, bei Regen tropft es durch, nicht unbedingt die beste ist. Und haben gesagt, wir brauchen eine zweite Fläche oder ein zweites Gebäude, wo wir mit Kindern eben auch hingehen können. Und in dem Zusammenhang haben wir auch darüber nachgedacht, dass wir ja eigentlich Lebensmittel produzieren und wir uns die Kinder in den meisten Fällen die Lebensmittel mit nach Hause nehmen und wir überhaupt gar nicht mehr wissen, was machen die damit. Und wir die viel lieber mit den Kindern hier verarbeiten würden. Und dazu brauchen wir eine Küche. Unsere eigene Küche ist so klein, da passen, na, wenn zwei Kinder drin sind, ist die voll. Und dann haben wir gesagt, wir bauen eine Outdoor-Küche. Und auch mit dem Hintergedanken, dort nicht nur zu kochen, sondern eben auch im Falle eines Falles, das als grünes Klassenzimmer zu nutzen und also unsere Möglichkeiten, Kinder unterzubringen, insgesamt zu verbessern. Naja, und dann war das Geld noch nicht da, es war noch nicht konkret und wir haben angefangen zu planen. Und dann haben wir eben gesagt, ja okay, es muss eine ganze Klasse drunter passen. Wir wollen nicht rennen ohne Ende, also kannst nicht über das Gelände laufen, um Töpfe zu holen. Du musst das alles irgendwo vor Ort haben. Und daraus ergibt sich dann die Größe. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie groß es ist, aber ich glaube so 10 mal 15 Meter. Mhm. Und ich muss jetzt schon sagen, die hätte auch noch mal größer sein können. Aber das ist natürlich alles auch ein bisschen schwierig, was so Bauanträge und so weiter angeht. Die ist also so, dass wir auch erweitern können. Wir haben also noch eine Fläche, bei schönem Wetter müssen die Kinder nicht unterm Dach sitzen, können sie eben hinterm Kräutergarten auf einer Fläche sitzen. Davor ist eine Wiese, also wir haben auch noch Platz, uns breit zu machen, müssen uns da nicht nur zwängen. Mhm. Ja, und nun sind wir so weit, dass das Dach steht, die Pfosten stehen. Wir sind dabei, die Medien vorzubereiten, dass also Wasser, Gas und Gas nicht Strom dort gelegt werden kann. Die Hütte darunter steht, das Haus, wo wir praktisch die Materialien, die wir zum Verarbeiten brauchen, unterbringen. Da sind inzwischen auch Fenster drin, also es hat jetzt alles schon ein bisschen Gesicht. Ja, und nun muss noch der Fußboden gemacht werden und dann kommen die Tische, die werden gemauert mit einer Platte oben drauf. Die werden also nicht wegzutragen sein. Und ich hoffe, dass wir zum Herbstfest aufmachen können.
Ach, wie schön.
Ja.
Wo kam die Idee eigentlich her?
Die Idee hatte, im Ursprünglichen hatte unser Gärtner Sven, Herr Konisch, der wirklich gesagt hat, Outdoor-Küche. Das ist aber auch so, du bist den ganzen Tag im Garten und wir wissen das ja selber, wenn das Wetter schön ist, draußen ist viel, viel schöner, als irgendwo in einem Raum zu hocken. Und dann draußen kochen ist ja noch für mich so, würde ich gern zu Hause auch. Also ich brauche eine Kochmaschine.
Habt ihr euch vorher Sachen angeguckt, also wo jemand ähnliche Projekte gemacht hat oder wo ihr euch einfach eine Inspiration geholt habt, wie sowas aussehen kann? Also draußen kochen ist ja natürlich erstmal so, kann ja auch so ein Ding wie eine Gulaschkonono sein. Du weißt schon, was ich meine.
Ja.
Also
ja, ja.
Ein Feuer, ein Kessel und das geht ja auch in einfach, aber ihr habt ja sozusagen direkt was richtig gebaut und nicht nur irgendwie eine Sparlösung, sondern schon auch einfach eine vollwertig nutzbare, tolle, große Küche.
Ja, ein Punkt ist, du weißt, du gehst da mit 25, 30 Kindern rein, für die muss Platz sein. Die brauchen also Tische, ich will in Gruppen arbeiten, ich will nicht, weißt du, dazu brauche ich also bestimmte Positionen. Das ist das, was aus meiner Vorstellung festgegeben ist. Ich brauche einen Raum, wo man was hinstellen kann oder einen Bereich, wo ich was hinstellen kann, wo man was erklären kann. Daraus haben wir jetzt diese U-Form gemacht, der Tische, die werden dann so ein bisschen im U stehen. Und natürlich haben wir auch einen gewissen ästhetischen Anspruch, weil ich mir immer sage, wenn ich jetzt schon mal Geld habe, dann mache ich das so, dass es A, möglichst 100 Jahre hält, dass ich nicht in 10 Jahren wieder anfangen muss, irgendwelche Holzbalken auszuwechseln oder sonst was. Und das ist ja der Bereich, wenn man zu uns reinkommt, darauf läufst du ja direkt zu. Das ist also so ein absoluter Hingucker.
Ja, das ist praktisch das Erste, was man sieht, wenn man auf den Hof kommt. Das stimmt.
Richtig. Und ich bin selber fasziniert, wie schön sich das momentan auch einpasst in diese Birke, die da gerade anfängt, Blätter zu schieben. Also es hat alles irgendwo, hat was Harmonisches.
Das muss man vielleicht ein bisschen mehr beschreiben. Also ihr habt eben nicht die Carport-Lösung mit vier winkligen Stielen und einem Dach drüber, sondern das sind irgendwie zwei Dächer, die so ineinander geschoben sind und die ganzen Balken sind alle sehr rund und organisch und aber auch sehr, sehr derb. Also zieht schon.
Das sind Baumstämme, entrinnete Baumstämme?
Genau.
Robinie, glaube ich.
Ah, schön, das hält Robinie. Wirklich
Halt. Ich weiß es, Robinie. Hm? Ja, soll ja, wie gesagt, ein bisschen länger halten. Mhm. Und diese Dächer haben wir deswegen so gemacht, ich wollte unbedingt ein begrüntes Dach. Also diese Vorderseite, Entschuldigung, diese Vorderseite wird noch begrünt. Das Gute ist, ich sehe jetzt, es ist nicht den ganzen Tag Knallsonne drauf. Also ich denke mal, das wird von Schatten bis Sonnenvariante haben und ich denke auch, die Pflanzen halten das durch. Ja, also da freue ich mich schon drauf, wenn das dann wächst.
Mit wem habt ihr da zusammengearbeitet? Also ist da ein Architekt mit in der Planung dabei?
Ja, unbedingt. Also für zu Hause, wie du sagst, vier Flöcke, ein Dach drauf, das kriegt man auch alleine hin. Da muss man auch nur einen Herd haben und einen Tisch. Hier haben wir gesagt, nur mit Architekt, das kann keiner von uns. Also ich habe dazu zu wenig Ahnung. Und mein Gärtner hat hier noch andere Sachen zu tun, obwohl der da total involviert ist. Also das ist, kann man schon sagen, sein Baby. Ne? Also er steckt da mit drin und kümmert sich mit drum. Mhm. Der hat auch die Steine ausgesucht. Natürlich in Absprache mit mir, aber er kommt mit diesen Vorschlägen und ich muss mich da nicht drum kümmern, da 27 Steine mir anzugucken. Ne? Das macht er. Und das macht auch gut.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch eine Küche, die mehr oder weniger so für sich funktioniert. Also die hat ihre eigene Abwassergrube. Und ihr habt gesagt, ihr wollt auch nur mit so biologisch abbaubaren Materialien arbeiten, also dass das einfach auch, sag mal, ökologisch eine sinnvolle Angelegenheit ist. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen?
Also wir stellen da keinen Geschirrspüler rein. Alles, was so mit Fett oder sowas dann zu tun ist, geht raus aus der Küche, wird separat dann gereinigt. Mhm. Ansonsten mit den Kindern nur praktisch Wasser, was mit einem biologischen Spülmittel versetzt ist. Und dann haben wir eine Grube, wo das reingeht und dort wird das dann, glaube ich, versickern. Also ich werde nicht mit irgendwelchen Zusätzen oder Kraftreinigern oder sowas arbeiten wir da nicht.
Und was wird drinnen stehen? Ein großer Herd, nehme ich an.
Nein, auf jedem Tisch oder auf diesem Gruppenplatz wird eingelassen in den Tisch zwei Herdplatten.
Ach so rum, okay.
Genau, also ich kann nicht jedes Mal, wenn die Kinder kommen, da 5, 6 Herde rausräumen und wieder reinräumen. Die werden als fest installiert, bleiben da und dann müssen wir noch einen Schalter umlegen und dann ist Wasser da und dann ist Strom da.
Ach, so ist das geplant.
Ja.
Schön.
Ja.
Ne, das ist der Teil, den man jetzt noch nicht sieht.
Nein, die Tische stehen noch nicht.
Genau. Mhm. Und kannst du oder darfst du oder möchtest du sagen, wie viel das ganze Projekt am Ende gekostet haben wird wahrscheinlich, wenn es dann mal fertig ist?
Viel.
Ja.
Also es ist schon so, man kriegt das nicht für 10.000 Euro, das ist schon deutlich mehr. Mhm. Einfach, weil die Handwerker natürlich auch, ich meine, da sind Arbeitsleistungen dabei und das Material ist, glaube ich, nicht das teuerste. Ja, also ist schon eine ganze Menge. Aber es amortisiert sich, wenn man weiß, man arbeitet 20, 30 Jahre damit, dann ist das auch in Ordnung.
So von Wunschtraum bis Realität, was habt ihr dann umgesetzt oder auch was ist denn auf der Strecke geblieben? Sind Sachen dabei, wo ihr gesagt habt, naja, das können wir jetzt nicht machen oder das machen wir ein andermal oder das machen wir gar nicht? Also habt ihr auch so...
In Bezug auf die Küche?
Ja.
Na, wir wollen noch so einen Außengrill haben.
Ja.
Also das soll da schon noch kommen, das ist momentan nicht dabei. Ja. Das wird sicher, aber das kann man auch im Nachhinein, ne? Den wollen wir dann im Außenbereich da noch mauern, dass man so eine feste Geschichte hat. Ich hätte gern auch so eine Abwasserreinigungsgeschichte gehabt mit Pflanzen. Das geht eigentlich relativ einfach. Das Problem sind die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. Du kannst also nicht einfach Wasser nehmen, wo die Kinder die Kartoffelschalen oder die Gemüse gewaschen haben, das über mehrere Pflanzbecken laufen lassen und dann geht es in die Panke oder auf die Wiese, was auch immer. Also aus meiner Sicht ist es überhaupt kein Problem, aber es gibt eben gesetzliche Bestimmungen, die sagen, sowas muss wirklich auch genehmigt werden. Und diese Verfahren sind, glaube ich, nicht ganz unkompliziert. Und das habe ich jetzt momentan nicht auf der Agenda. Vielleicht gehen wir das mal an, aber jetzt sind erstmal die Küche wichtig. Und dass wir da erstmal anfangen. Und der Rest, schauen wir mal, was kommt.
Klar. Und wie lange habt ihr für das ganze Ding gebraucht, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur voraussichtlichen Fertigstellung? Also ihr seid ja wirklich schon so kurz vor, also da ist jetzt, die gröbsten Sachen sind, glaube ich, gemacht.
Also die großen, ganz großen Sachen stehen, ne?
Genau.
Die Idee kam mit der Information, wir kriegen Geld. Und da wir nicht genau wussten, wann wir Geld kriegen und wie viel wir kriegen, war also zuerst die Idee da und dann das Geld und Gott sei Dank auch eben, wie gesagt, nicht ganz wenig. Bis zur Umsetzung denke ich mal, das werden so in die Richtung 2 Jahre wird das gehen.
Aber das finde ich eigentlich für Berlin-Verhältnisse ziemlich okay.
Ja, finde ich auch.
Das ist noch ein überschaubarer Zeitrahmen.
Ja. Wir haben ein bisschen holprig angefangen letztes Jahr, also mit dem Bauen. Letztes Jahr im Oktober, wir wollten anfangen, dann kam nochmal ein Baustopp, weil ein paar Sachen nicht so ganz geklärt gewesen sind. Das habe ich dann aber relativ unkompliziert auch mit jemandem aus dem Senat klären können. Geht darum, dass man mit diesen Geldern nicht bauen darf, mit diesen 30.000. Und das ist ja nur aber mal ein Bau. Ja, und dann war aber durchaus das Argument, wir bauen, damit wir das Projekt machen können, sonst geht es gar nicht. Und der war vor Ort, hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, okay, in diesem Falle geht das eben. Ne? Ja, und wie gesagt, im Oktober letztes Jahr ging es los mit Bauen. Und wenn ich denke, im Oktober, also wir wollen Ende September am 29. unser Herbstfest machen. Ich hoffe, dass es dann steht, soweit, dass wir es nutzen können. Dann wäre Bauzeit 1 Jahr, Planung vorneweg ein gutes fast ein Jahr. Also so rechnet sich das denn zusammen.
Nö, das finde ich sehr. Aber es ist halt auch wirklich ein Bau, das muss man sagen. Ich werde nachher Fotos mit dazu stellen, dass man eine Idee davon kriegt, über was wir hier eigentlich reden.
Ja.
Weil man kann es wirklich nur sehr unzureichend beschreiben, einfach weil es wirklich eher ein Klassenzimmer ist. Du hast vorhin auch gesagt, was ihr damit wollt, nämlich euer Angebot verbessern. Und es ist so, wer Schulgartenunterricht kennt, denkt irgendwie immer, naja, ein paar Beete, ein Paradieschen, ist halt Schulgarten. Ihr macht ganz andere und wesentlich mehr Sachen und deshalb ist dieses Angebot wahrscheinlich auch nötig. Wofür wollt ihr das alles nutzen?
Also ich stelle mir vor, dass man...
Also kochen ist klar. Also
kochen,
genau.
Ja.
Verarbeiten ist soweit total logisch.
Ja, aber wir haben natürlich, wie du schon sagst, wir haben Projekte am Teich, wo die Kinder Lebewesen im Teich kennenlernen, Pflanzen der Wiese, manche machen Kartoffelprojekt, der Apfel. Weißt du, wenn wir Apfelsaft machen im September gibt es so viele schöne Tage, kann man dorthin gehen, kann also das Gewächshaus auch ein bisschen schonen, was so den Apfelgeschmatter da angeht. Das kann man da alles machen, ja. Bis hin, dass man natürlich auch, was ich so immer bevorzuge, wenn Kinder da sind, die auch wirklich alleine laufen lassen, ihnen eine Aufgabe geben, macht. Und dann gibt es da so Möglichkeiten, wo sich mal wer zurückziehen kann. Nicht jeder kann in der Gruppe, in der Masse arbeiten. Manch einer will vielleicht auch in Schatten statt in die Sonne und all solche Dinge. Also es erhöht grundsätzlich meine Flexibilität, mit Kindern was zu machen. Ne?
Naja, es ist auch so ein bisschen, also Schulgärten haben ja viele Schulen, aber Angebote, die halt über Beete hinausreichen, hat eigentlich kaum jemand auch aus Platzgründen. Also gerade auch in Pankow nicht. Und ist das sozusagen das, was euch so auszeichnet, dass ihr hier eben einfach andere Angebote im naturnahen Lernen machen könnt? Würdest du sagen, das ist so euer Unterscheidungsmerkmal?
Ich glaube, das Unterscheidungsmerkmal ist, ich bin ja auch Navi-Lehrer und ich weiß, was für einen Aufwand ein Lehrer betreiben muss, wenn du zum Beispiel nur Wiesen pflanzen, wenn ich das hier mache, bin ich einen Tag vorher 1,5-2 Stunden damit beschäftigt, die Pflanzen zu besorgen. Du findest nicht alle Pflanzen gleich überall, willst dir auch altersgerecht ein bisschen anbieten. Du musst sie vorher, also ich binde die vorher ein Stück weit zusammen und versehe sie mit dem Namen, damit das Kind, was diese Pflanze denn sozusagen als Pate kriegt, auch weiß, was für eine Pflanze das ist, wenn es mal vergessen hat, wie es heißt, weiß, dann kann man nochmal nachgucken. Alle Lehrer kennen das auch nicht. Das ist ein Heidenaufwand, ein zeitlicher. Und ein Lehrer macht das für eine Klasse oder für zwei Klassen. Ich mache das möglichst für drei Klassen hintereinander. Und dann rechnet sich das wieder anders. Ich nehme also den Kollegen, die herkommen, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit ab, die sie an Vorbereitung so nicht haben. Die müssen halt nur diesen Projekttag dann organisieren. Ich glaube, das ist mein großer Vorteil, dass ich Kollegen Arbeit abnehmen kann, die müssen sich nicht um die Organisation kümmern. Die kommen her und machen dann natürlich mit, ja, also unterstützen auch ihre Schüler. Aber dieser ganze vorherige Kram, der sehr aufhält und aufwendig ist, gerade bei diesem Projekttag, das ist eben, oder wenn wir, weiß ich nicht, 20 Projekttage Apfelsaft machen, das organisiere ich eben einmal und nicht 20 Mal.
Ne? Ich wüsste auch gar keine Schule, die jetzt noch eine Schulküche hat, in dem Sinne, wo du sowas machen kannst. Wisst ihr, also tatsächlich, ja, weil die Schulen gar nicht so ausgestattet sind, bestimmte Dinge machen zu können.
Ja, Grundschulen glaube ich eher nicht. Hm. Bei den ISSen ist es inzwischen schon wieder ein bisschen anders. Hm. Die haben teilweise auch schon richtige Küchen und es laufen auch so in Richtung Werkstätten oder Gruppen, die sich dann ums Kochen kümmern. Es gibt ja so einige Schülerfirmen, die Catering machen oder sowas.
Klar,
da ist sowas schon da. Ja, ich habe neulich schon mal gesagt, ich finde es ja fatal, dass dieses Selbstkochen an den Schulen weggefallen ist. Ich kann das in gewisser Weise aus hygienischen Gründen schon verstehen. Aber ich meine, wie sollen die Kinder Hygiene lernen, wenn sie das nicht von uns irgendwo auch gezeigt kriegen und ihnen das nicht bewusst gemacht wird. Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn Schulen selber kochen. A, sind ein paar mehr Arbeitskräfte, die du beschäftigen kannst, die nicht auf der Straße rumlungern müssen. Und ich glaube, den Kindern wäre das viel näher, als wenn sie nur kommen, ihr Essen kriegen, sind wir wieder beim Meckern, schmeckt oder schmeckt nicht und dann gehen sie nach Hause. Ja, also ich glaube, auch in dem Bezug ist das eben wirklich wichtig. Bis hin, ich sehe natürlich auch, wenn du nur mit Kindern hier einfach nur diesen Quark machst mit Kresse, der schmeckt zu Hause eben nicht so gut wie hier. Einfach, weil die Kresse selber gepflückt ist und selber herangezogen ist. Das ist für Kinder im Grundschulbereich ist das gigantisch wichtig, selber gemacht, Erfolg zu haben mit dem, was ich da gemacht habe.
Ja, ich glaube das auch, dass man einfach die Ergebnisse seiner Arbeit unmittelbar sieht und im glücklichen Fall auch essen kann. Und
im schlimmsten Fall, aber auch erzieherisch wertvoll, sehen Sie auch, wer nichts macht auf dem Beet, der kann auch nichts ernten. Den Fall hatte ich auch schon, ja, dass ein Schüler eben überhaupt gar keine Lust hatte. Und am Ende des Jahres war nichts da. Die anderen konnten essen. Ich meine, der kriegt dann natürlich auch was, so ist es nicht. Aber er selber kann nicht so beisteuern. Auch Erziehung.
Ja, das stimmt. Ja. Die harte Tour.
Naja, wir müssen ja auch mit Misserfolgen umgehen lernen. Und wenn Sie dann die positiven Schlüsse draus ziehen, ist das völlig in Ordnung.
Ja. Dann freue ich mich jedenfalls sehr auf die Outdoor-Küche. Also, bin immer noch beeindruckt, weil es auch wirklich sehr, sehr, sehr schön aussieht. Ja, ich glaube, dass es Spaß macht, da zu lernen.
Na, wenn wir denn Projekttage machen, dann lade ich dich mal ein. Dann kommst du mal rum und dann kannst du mal zeigen, was wir mit den Kindern so machen.
Genau. Sehr schön.
Jo. Gerne.
Dann wäre mein zweites Thema. Ihr habt gerade wieder, wenn ich es richtig weiß, 3 Leute, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr bei euch machen.
Ja, ja.
Und das ist ja sowas, mit dem ich mich gar nicht auskenne, weil ich weiß, es gibt halt Freiwilligendienste, die man in der Regel nach der Schule macht. Ich weiß aber gar nicht, ob nach der 10. oder nach der 12. beziehungsweise 13. Klassen, je nach Bundesland, und wie das Ganze so organisiert ist. Wer kommt denn da zu euch? Was sind denn das für Leute? Wie alt sind denn die? Und was möchten die eigentlich?
Ja, also das Alter ist ganz unterschiedlich. Die kommen teilweise aus Gymnasien, von Gymnasien, teilweise auch von ISSen oder Realschulen, also nach der 10. Klasse. Das ist unterschiedlich, heißt Alter ist auch unterschiedlich. Ich habe schon welche gehabt, freiwillige Ökologen, die waren 16, 17. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil das sind natürlich auch noch ein bisschen sehr junge, so im Arbeitsprozess da sich durchzuwursteln. In der Regel sind die so Anfang 20 und so, also sagen wir mal, Ende 10 hätte ich jetzt gesagt, also 18, 19, 20. Wie gesagt, kommen von verschiedenen Schulen und sind oft entweder Leute, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen. Oft sicherlich auch Leute, die wissen, sie wollen studieren, Berufsausbildung machen oder sowas und kriegen aber momentan den Platz nicht, überbrücken also praktisch ein Jahr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser oder jener einfach sagt, ich will das machen, einfach um in meinem Lebensweg sowas auch mal gemacht zu haben. Und die kommen in der Regel immer Anfang September, also am 1. September ist eigentlich der Tag, wo die Neuen dann da sind. Die stellen sich bei uns vorher mal vor, arbeiten einen halben Tag mal mit. Da siehst du nicht wirklich, ob das nur gut geht oder nicht, aber Bis jetzt hatten wir keinen, den wir wieder weggeschickt haben im Laufe des Jahres, weil es nicht funktionierte. Es ist für uns manchmal eine Herausforderung, aber es ist natürlich auch für die freiwilligen Ökologen manchmal eine Herausforderung. Ne? Ja, warum kommen sie? Ich habe jetzt einen jungen Mann hier, der wollte eigentlich zur Polizei gehen und hat jetzt festgestellt, dass die Arbeit mit den Kindern ihm so viel Spaß macht, dass er darüber nachdenkt, dann vielleicht doch Richtung Lehramt zu gehen.
Ach, schön.
Ja, zumal wenn man dann sieht, die jungen Leute, und ich meine, man sieht natürlich auch, ob die so ein bisschen dafür geeignet sind für diesen Beruf oder nicht, und der ist es. Da kann ich nur hoffen, dass der sagt, ja, er macht das, und dann ist es ein Gewinn und eine Bereicherung für die Schule.
Ja. Ja. Wie viele Stellen habt ihr denn da so? Habt ihr immer drei oder ist das immer gleich oder ändert sich das? Also
wir haben eigentlich zwei Stellen, die werden auch vom Amt finanziert. Das kommt immer auf die Größe der Einrichtung an. Es gibt, also wir sind eine kleine Einrichtung mit wenig Geld, auch wenn wir jetzt mal 30.000 hatten. wir bezahlen pro Stelle 60 Euro im Monat. Und zwei, wie gesagt, bezahlt mir mein Amt für Schule und Sport. Und der dritte ist, warum weiß ich nicht, aber deutlich später gekommen. Und den hat mein Amt jetzt auch noch übernommen. Aber in der Regel nehmen wir zwei und lassen die hier mit uns wirken.
Was können die denn hier lernen, wenn die bei euch sind? Also eine gewisse Selbstständigkeit offenbar.
Ja, sicherlich eine gewisse Selbstständigkeit. Die sind natürlich auch in diesem Schulbereich relativ stark involviert. Wenn ich also Projekttage habe, weise ich sie mit ein bei bestimmten Sachen. Aber also wenn die vom Gymnasium kommen, müssten sie jedem Kind erklären können, wie eine Blüte aufgebaut ist zum Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, nicht das Problem, dieses Inhaltliche. Das größere Problem ist sicherlich, wie bringe ich das den Kindern rüber, wie organisiere ich das? Insofern ist es gerade für den jungen Mann, den ich jetzt habe, glaube ich, auch schon ein Stück weit Erfahrung, wie arbeitet so ein Lehrer und warum macht er bestimmte Sachen so. Wir haben ja, wenn ich sage, holt euch die Messer selber, hat das für mich einen Sinn. Ja, andere sagen, na, ich lasse doch nicht jedes Kind ein Messer holen. Ist doch viel einfacher, wenn ich den auf den Tisch lege. Ich denke da anders. Und sowas lernen die dann natürlich. Also das ist ein Bereich, den sie bei uns sehr oft abdecken, mit den Kindern arbeiten. Und dann gehen sie natürlich in vielen Sachen uns zur Hand, was Unkraut angeht, was je nachdem, wie sie motorisch drauf sind, aussehen, pikieren, pflanzen, gießen und so weiter. Also sie machen eigentlich alles, was im Garten anfällt, je nachdem, was gerade zu tun ist.
Und denkst du, dass man da auch Sachen daraus mitnimmt, die, naja, so was wie ein Umweltbewusstsein betreffen oder eine Überlegung, wie möchte ich denn eigentlich leben, was möchte ich denn eigentlich essen, was finde ich denn eigentlich ethisch vertretbar, dass man mit Lebensmitteln tut? Und also sind die einfach noch zu jung für so eine Sache?
Die sind nicht zu jung, ich glaube, die sind vorher schon so ein Stück weit in eine bestimmte Richtung, denken die schon. Also es kommen die sagen, ich mache jetzt ein freiwilliges ökologisches Jahr und da gehe ich eben dahin. Und es kommen auch die sagen, ich will mich eben meinetwegen vegetarisch ernähren, muss mein Zeug aus dem Supermarkt sein oder ziehe es lieber selbst ran. Will ich mit Kindern arbeiten oder will ich es nicht? Also das ist von Person zu Person auch immer sehr unterschiedlich. Die kommen mit den unterschiedlichsten Motivationen.
Und habt ihr einen Überblick, was aus den Leuten wird oder wohin die gehen, wenn die von hier weg sind? Also die sind halt wirklich immer nur 12 Monate hier, ne? Das ist halt wirklich ein Jahr und dann machen sie was anderes. Kommen die manchmal wieder und sagen, guten Tag, ich bin jetzt...
Also in der Regel kommen die FEJler nochmal zum Herbstfest. Müssen sie eigentlich auch, weil das Gartenjahr haben sie ja mitgestaltet. Insofern sind die bei uns immer willkommen, wenn die dann zum Herbstfest noch da sind und mal gucken, was so läuft und wie die Neuen aussehen. Und dann ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, von denen hört man nie wieder was. Manchmal will man das auch nicht. Aber es gibt eben auch Leute, die man eigentlich ungern gehen lässt, weil man genau weiß, die würden hier sowas von gut hinpassen. Also wir hatten vor 3 Jahren, glaube ich, mal eine Berfin. Falls Berfin das hört, schöne Grüße. die war sowas von top. Also da kann ich nur sagen, Hut ab vor so einer jungen Frau, die so tough hier wirklich auch gearbeitet hat und vorausschauend und weitblickend und also eine super junge Frau. Hätte ich gerne hier behalten, aber sie hatte eine andere Lebensplanung, kann ich auch verstehen und ist auch nicht schlimm. Ja.
Wie funktioniert denn das Verfahren, wenn man sich so von der Schule aus entschließt, oh, ich möchte jetzt so ein freiwillig ökologisches Jahr machen? Was muss man denn als Erstes sich überlegen? Kommt man zuerst zu euch oder sucht man sich zuerst eine Finanzierung? Oder?
Man sucht sich einen Träger. Es gibt verschiedene Träger. Wir arbeiten mit einem Verein junger Freiwilliger zusammen. Dort meldet man sich und dann wird man, glaube ich, zum Gespräch eingeladen dort und dann wird praktisch erfragt, was kannst du dir vorstellen oder das und das bieten wir an, was wäre was für dich? Und wenn die dann sagen, ja okay, Gartenarbeitsschule könnte ich mir vorstellen, dann kriegen wir den Kontakt, dann kommen die zu uns, machen wie gesagt bei uns einen Tag, halben Tag mal Probearbeiten und dann sagen wir ja oder ja. Ja, also ich hatte bis jetzt noch keinen, der so schlimm war, dass man gesagt hat, geht gar nicht. Ja, also und ja, dann fangen die an. Am 1. September lernen alles neu. Das ist für uns natürlich auch nicht ganz einfach. Am 1. September immer wieder alles neu. Die brauchen, also mal, wie lange braucht man, um sich so ein bisschen einzuarbeiten in die Materie? Und es kommt ja jeden Monat auch immer was Neues, ne? Also du ziehst ja nicht das ganze Jahr Pflanzen an. Manchmal musst du sie, wie gesagt, auch auspflanzen oder rausreißen oder was auch immer. Also es macht schon auch Arbeit, aber sie lernen natürlich auch was dabei.
Habt ihr eigentlich immer genug Leute oder ist es so, dass ihr manchmal auch gar nicht habt oder habt ihr zu viele Bewerber? Oder?
Also Bewerbersituation ist, glaube ich, insgesamt, sagt mir zumindest dieser Verein Junger Freiwilliger, schwierig. Da sind also momentan wahrscheinlich schwache Jahrgänge, also sie finden nicht so viele Bewerber. Allerdings haben wir bis jetzt immer noch das, was wir brauchten, an Mengen gut gekriegt. Und ich meine, zwei schafft man in der Masse, sind zwei da, die sagen, ich kann mir vorstellen, in irgendeinem Garten mit Kindern zu arbeiten.
Ich finde das ja schön. Ich bin leider zu alt dafür. Sonst.
Ja, und ich muss sagen, ich weiß auch von anderen Stellen, wo das vielleicht vom Verhältnis wie untereinander nicht so ist, aber dadurch, dass wir eben wirklich ein kleines Team sind.
Stimmt.
Da sind ja im Prinzip Sven und ich, dann habe ich zwei Honorarkräfte, die mal da sind und zwei FÖler, wir sind maximal sechs Leute. Also wenn da nicht einer total querschlägt, ist das eigentlich ein relativ angenehmes Arbeiten.
Zu wann kann man sich denn eigentlich immer bewerben? Wie sind denn da so die Fristen?
Also man sollte es sicherlich im Sommer spätestens getan haben. Also die schicken sie uns Ende Juli, Anfang August. Also das wäre so der Zeitpunkt. Ne, die haben Prüfungen, Schuljahr ist zu Ende und dann sollte man
vielleicht bis schon Mai, mal... So in den Mai reichen die Abi-Prüfungen.
Ja. Dann sollte man mal überlegt haben.
Ja, cool. Das heißt also, das ist jetzt auch total unschädlich, wenn ich sage, ey, bewerbt euch bei der Gartenarbeitsschule. Beim Träger, genau.
Für die Gartenarbeitsschule. Das geht, ja.
Okay.
Ja, aber wie gesagt, zwei Stellen.
Ja. 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 Aber hey, wer nicht anfängt, wird nicht fertig.
Ja, das ist richtig. Und wer es nicht versucht, hat schon verloren. Ja, genau.
Nee, finde ich, also das sind, ist...
Ja. Also ich glaube, es ist noch kein FJler rausgegangen und hat gesagt, es war hier total fürchterlich.
Nee, ich bin ja immer wieder gerne hier, aber ich arbeite auch nicht hier, sondern ich bin halt hier, um mit dir zu podcasten und Kaffee zu trinken. Und das ist schon anders. Wir sitzen hier am Hasenstall. Ja, ich habe hier Blick auf zwei Langohren, auf vier weiße Ohren. Und das ist schon alles sehr hübsch.
Wir hören ganz interessiert zu.
Live-Publikum.
Ja, wie ist das bei uns mit Arbeiten? Du hast immer Zeiten, wo es wirklich knackig ist. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo also die Schulen die Pflanzen holen. Wo viele Leute auch nochmal kommen und sagen, habt ihr noch eine Tomate für uns, wo einfach lange Arbeitszeiten da sind, weil jetzt ist Garten. Ne? Also,
und ihr habt sicherlich auch irgendwie dann, dass es im Herbst ruhiger ist.
Wir haben auch Zeiten im Herbst vielleicht noch nicht, aber so nach Weihnachten ist so eine Zeit, irgendwann ist der Schnee gefegt, die Blätter zusammengehakt, die Pflanzen, Zimmerpflanzen sind gegossen und dann ist man mittags vielleicht auch mal fertig. Ja, aber die Zeit holt man anderweitig dann auch wieder raus, weil... Vor dem Tag der offenen Tür arbeiten wir so lange, bis alles fertig ist und das ist egal. Ja, ob das 8 Stunden sind oder 10, 12 sind es nicht, also muss ich keine arbeitsrechtlich aufregen. Aber
Dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Thema auf meinem Zettel. Ihr habt einen neuen alten Teich. Also ihr habt eigentlich zwei Teiche.
Ja.
Und den einen davon habt ihr jetzt im Frühjahr, wenn ich es richtig weiß, quasi komplett saniert.
Ja.
Das hattet ihr gar nicht vor, oder?
Nein, eigentlich hatten wir das nicht vor. Die Geschichte ist, dieser alte Teich, der relativ tief ist, der wurde schon vor meiner Zeit angelegt. Der ist sehr schön. Eigentlich sind wir nie rangegangen, weil das mit Kindern schwierig ist. Du kommst da nicht so ohne weiteres ran. Und dann war es immer so, dass der keine Pumpe hatte. Und damit kippte gerade so, wenn das so warm war, dieses Wasser und die Fische japsten immer. Ne? Wir waren also des Öfteren dabei, da Wasser reinzulassen und das vielleicht von der Temperatur ein bisschen runterzukriegen. Aber du kannst natürlich nicht jeden Tag dich um die Fische im Teich kümmern, wenn du einen großen Garten ringsum hast. So, und dann kam irgendwo der Punkt, wo unser Kollege Gärtner gesagt hat, die Fische müssen raus, wir müssen da den Teich ein bisschen, den Schlick, was sich da so ansammelt, rausholen. Und in dem Zusammenhang hat er festgestellt, dass das alles relativ marode ist. Und dann wurde geplant, relativ zügig da eine neue Folie reinzulegen, machen, tun. Sollte der Förderverein bezahlen, war eigentlich alles geregelt. Und dann hatten wir eine Firma, die leider nicht so gearbeitet hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Gab viel Aufregung drumherum. Wir sind auch noch nicht ganz durch, aber das steht jetzt mal auf dem anderen Blatt. Jedenfalls haben wir dann eine zweite Firma beauftragt. Dort auch noch viel selber mit reingebracht an Vorstellungen. Also wir haben dann auch so unsere Vorstellungen, sind dann so ein bisschen, wollen ein bisschen perfekt sein. Jedenfalls ist der Teich jetzt neu, groß, hat eine Pumpe. Mit der Pumpe kam der Wasserfall.
Stimmt, ihr habt jetzt einen Wasserfall.
Wir haben jetzt einen Wasserfall. Wie sagtest du, den höchsten Wasserfall, genau. Pankos?
Ja? Eventuell den einzigen.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Momentan fehlt noch der Zaun drumherum. Hm. Also momentan bin ich immer froh, wenn alle hier sich in der anderen Seite des Geländes bewegen. Aber der kommt, wir sind am Arbeiten, das läuft schon. Und wenn der Zaun drumherum ist, dann kann man mit Kindern auch durchaus hingehen und sagen, wir gucken uns das mal an. Hm. Da muss sich jetzt natürlich noch einiges an Pflanzen entwickeln, das geht nicht gleich. Das muss noch, dauert noch ein bisschen. Wir müssen mit der Pumpe noch hinkriegen, dass die von der Stärke her richtig ist. Dass da nicht zu viel, nicht dass die Fische durchzieht, weißt du?
Und, aber du hast ein paar Sachen schon genannt, wo ich mal sage, wer so einen Teich nicht hat, der weiß eigentlich, hat eigentlich überhaupt gar keine Idee davon, was das bedeutet. Also man hat ja da mehr als ein tiefes Loch im Garten. Ein tiefes Loch im Garten hat man ja schnell mal, aber das heißt, du musst das irgendwie auslegen und ihr habt Folie drin.
Ja, es ist unterschiedlich,
ja,
wie du zu so einem Teich kommst. Du kannst dir natürlich sagen, okay, ich habe so eine Wasserpfütze da und wenn das Wasser eben nicht mehr schön ist, nimmst dir einen Bottich, schippst aus und kippst neues Wasser rein und dann ist es wieder für 4 Wochen vielleicht schön. Ja, also grundsätzlich glaube ich, je größer ein Teich ist, umso einfacher ist er zu handhaben. Man sollte also nicht zu klein anfangen, wenn man das will. Und wenn man es will, soll man sich vorher genau überlegen, was da an Arbeit drin steckt. Es ist also nicht so, ich habe dann mal einen Teich und das war's. Sondern dann hat man auch gut zu tun. Und man muss sich auch überlegen, will man Fische drin haben, will man andere Tiere drin haben oder nicht. Also muss man schon sich genau Gedanken machen.
Von der Fläche her, wie groß ist denn euer Teich?
Oh.
So grob. Ich kann das jetzt gar nicht sagen, der ist so hinter uns.
Also ich glaube so 4 Meter in der Breite und 6 Meter. 4x6 Meter oder 4x8 Meter könnte auch sein. Ich glaube eher 4x8. Ja, also ist schon relativ groß, ist auch relativ tief. Allerdings stufenweise, also wenn da jetzt jemand reinfällt, ist er nicht gleich im tiefsten Wasser. Aber ist für die Fische eben wichtig, dass die... Ein Teich sollte ja mindestens 80 cm Tiefe haben, damit die Tiere überleben. Und in ganz harten Wintern wird es knapp. Mhm. Und der ist, glaube ich, 1,70 oder so
angelegt. Oh, das ist ordentlich,
also,
ne?
Ja.
An seiner tiefsten Stelle dann?
An seiner tiefsten Stelle. Mhm. Aber war auch schon so, ne? Also ich hätte ihn vielleicht gar nicht so sehr tief gemacht, weil wir hier ja mit Kindern arbeiten. Mhm. Aber er war da und nun haben wir gesagt, wir machen das, kommt der Zaun drumherum und dann ist schön. Ja. Mhm. Also man sollte sich schon genau überlegen und... Wie gesagt, ich kenne ein Beispiel, da hat sich dann eine Familie einen Schwimm-Naturteich anlegen lassen. Leider in einem Wohngebiet. Rechts, links, vorne und hinten Nachbarn. Und der Teich ist groß, sie können drin schwimmen, aber sie schwimmen nicht allein. 300 Frösche. Was sie jetzt gerade machen, könnt ihr euch vorstellen. Die Nachbarn sind sehr begeistert, die haben ja Schlafzimmer zu dem Teich hin. Also da könnte es zu Verwicklungen kommen.
Aber ihr hattet den Teich schon vorher und der hatte ursprünglich keine Pumpe. Die Pumpe hast du, damit du Wasser raus und rein machen kannst. Machst du das regelmäßig oder kannst du das auch sauber machen damit? Oder?
Ja, zum einen kriegst du viele Schwebsachen, die im Teich schweben, raus durch die Pumpe. Und zum anderen durch dieses Plätschern wird die Wasseroberfläche ja
bewegt
und damit kommt Sauerstoff ins Wasser. Ah. Und die Fische brauchen diesen Sauerstoff, sonst hängen sie an der Wasseroberfläche und japsen.
Ja.
Ja, jetzt hängen sie nicht mehr. Jetzt stehen sie unten, wo die Pflanzen sind und freuen sich.
Also das ist das andere, genau. Man hat ja dann nicht nur Folie und Wasser drin, sondern man muss auch irgendwie auf der Folie Pflanzen ansiedeln. Oder was kommt da hin? Kommt da nochmal eine Sandschicht hin? Oder
ja.
Erzähl mir mal, wie so ein Teich
gebaut ist. Man muss sich vorstellen wie Stufen. Und die Stufen sind nicht gerade wie unsere Treppenstufen, sondern die sind praktisch so ausgebeult. Wie Stufen, die schon lange betreten wurden, also ausgelatscht auf gut Deutsch sind. Und da kannst du Substrat reinmachen oder auch Töpfe reinsetzen, das geht auch. Und dann entwickelt sich praktisch teilweise Pflanzen, die eben wirklich, da gibt es auch noch solche Matten, an denen sich Pflanzen festhalten können. Da entwickeln sich Pflanzen teilweise auch Pflanzen, Schwimmpflanzen. Also die Krebsschere zum Beispiel ist eine Schwimmpflanze, eine sehr schöne, die aber auch gut wuchert, wenn sie dann mal Fuß gefasst hat. Die schwimmen dann einfach so rum.
Das ist dann so wie bei einem sozusagen trockenen Garten, nur das ist halt ein nasser Garten. Du musst auch regelmäßig Pflanzen rausnehmen oder reinsetzen oder dich darum kümmern, dass dir das Ding nicht zuwächst.
Ja, ja. Bei dem Teich wird es wahrscheinlich relativ naturbelassen bleiben. Hm. Der andere Teich, den wir auch schon angesprochen haben, der Teich ist, wo wir mit Kindern arbeiten, der also nur 70 Zentimeter tief ist. Dort dürfen die Kinder auch nicht dran stehen, sondern die knien und können dann aber mit dem Kescher praktisch gucken, was ist da drin. Und das ist für Kinder immer das Highlight, wenn wir mit denen an den Teich gehen und sie dann so ganz ordinäre Sachen schon rausfinden. Ja, also das ist ja oft für uns, die wir das so alltäglich machen, nichts Besonderes. Aber wenn die Kinder dann auf einmal nicht so eine spitze Schnecke, sondern so eine Posthornschnecke haben, dann ist das schon mal was ganz Besonderes. Oder es gibt noch flachere Tellerschnecken, die wir im Teich haben. Das ist dann schon. Oder so ein Wasserfloh, der da rumhopst. Jeder kennt einen Wasserfloh. Aber wenn die Kinder ihn dann sehen, ist das Hurra.
Und in dem tieferen Teich aber habt ihr jetzt gerade, du hattest mir Fotos geschickt, die Fische ausgesetzt.
Ja.
Sind das die von vorher? Habt ihr die woanders?
Ja. Okay. Die haben wir, als wir anfingen, den Teich zu sanieren, also wir,
in Sicherheit
mal, wir
gebracht.
Den haben meine Kollegen rausgeholt, die Fische, die da drin waren. Die haben dann trübes Dasein gefristet in einem Kaltwasserbecken in unserem Tierhaus, was nicht mehr wirklich ein Tierhaus ist. Also mit den Tieren müssen wir runterfahren, weil wir das rein von Management her nicht mehr so ohne weiteres schaffen. Da haben die dann, wie gesagt, relativ eng zugebracht, die Zeit. Wir haben uns auch bei Ihnen entschuldigt und dafür haben Sie jetzt ein umso besseres Quartier und glaube, das ist schon jetzt in Ordnung.
Was für Fische habt ihr dann eigentlich?
Es sind Goldfische drin.
Ah, okay.
Allerdings ist mein Gärtner Angler und ich kann mir vorstellen, dass er hier und da dann schon mal auch sagt, da kann doch noch mal was anderes rein.
Okay.
Ja, vielleicht machen wir dann mal eine Fischwerkstatt oder wir angeln.
Ja. Schön.
Ja, ja.
Und jetzt müsst ihr drumherum auch sozusagen noch ein bisschen für Bewuchs sorgen, ne?
Ja.
Also ich habe gesehen, dass ihr da so ein, was ist denn das, Schachtelhalm hast du gesagt?
Das ist ein Schachtelhalm.
Ich dachte im ersten Moment, weil es oben so trocken wird, sieht nach Schilf aus, ist
ja,
aber kein Schilf.
Ist kein Schilf, ist kein Gras, ist ein Schachtelhalm. Das ist wie mit manchen Pflanzen, man findet sie schön, man stellt sie sich in den Garten, auf einmal merkt man, die Pflanze findet den Garten auch schön. Und irgendwann, wenn man nicht, also jetzt hat man viel zu tun, diese Pflanze zurückzuhalten, den ganzen Garten zu erobern. Das ist mit dieser Pflanze ein bisschen so. Ja, aber man will ja auch ein bisschen im Garten arbeiten.
Ja, nee, also wenn es dann wieder komplett begrünt ist, also man sieht, dass es jetzt eben frisch angelegt ist.
Und wir hatten ein kaltes Jahr.
Ja, stimmt.
Also so ein bisschen sind die Pflanzen noch hinterher. In 4 Wochen, glaube ich, ist es schon grüner drumherum.
Ja. Mit welcher Altersgruppe kannst du denn da arbeiten an dem großen Teich? An dem kleinen ist klar.
Ja, also an den großen Teich würde ich eher mit Schülern gehen, die ein bisschen älter sind. Ja, also für die Grundschüler ist das da der kleine Teich super, bis rein zur 6. Klasse. Ja. Und dann ist er, glaube ich, für eine etwas kleinere Gruppe geeignet und die dürfen dann noch älter sein.
Schön. Das heißt, wer sich einen Teich zulegt, der sollte mal sich angucken kommen, was das eigentlich bedeutet, einen Teich zu haben.
Ja, ja. Ja, und sich es genau überlegen. Wie gesagt, es ist nicht wenig Arbeit und die hört nicht auf, die hat man jedes Jahr.
Ja, ist nicht anders als einen Garten haben letzten Endes.
Ja, im Endeffekt fordert er einen schon. Ja.
Schön. Du, wir sind durch mit den Sachen, die ich wissen wollte. Hast du noch Sachen, die ich vielleicht nur nicht gefragt habe, weil ich es noch nicht weiß?
Nö.
Dinge, die anstehen, Sachen, die ihr jetzt gerade macht? Was macht dann mit den Kindern gerade im Schulgarten?
Wir haben jetzt, letzte Woche war Wiese-Thema. Und diese Woche ist Thema Kartoffeln legen noch. Da sind wir schon ein bisschen spät, aber in diesem Jahr ist es ja gut, weil das Wetter nicht ganz so. Kartoffeln legen, Boden. Hm. Also die Kinder, die dann Kartoffeln gelegt haben, gucken sich anschließend mal an, was an Lebewesen so am und im Boden zu finden ist. Und der Teich wird jetzt aktuell. Da haben wir dann eben auch Klassen, die wir dort keschern lassen, hatte ich ja schon erzählt.
Ja.
Und dann bestimmen wir die Tiere und gucken mal und zeichnen die und... Und manche Tiere sehen ja richtig monsterhaft aus. Also wenn man die dann groß hat, könnte man schon auf die Idee kommen, es ist gruselig. Aber ja, also das sind immer sehr schöne Projektale.
Schön. Dann komme ich im Herbst wieder, wenn die Küche fertig ist und dann kochen wir unseren Kaffee da.
Naja, vielleicht kommst du dann vorher schon mal. Und wir gucken mal, ob schon was auf den Beeten steht, was man nehmen kann. Also die Kohlrabis brauchen nicht mehr lange, ne? In 4-5 Wochen sind unsere Kohlrabis essreif. Der Salat ist so, dass er jetzt Köpfe ansetzt.
Ja, den kochen wir ja nicht.
Nein, den brauchen wir nur waschen und essen. Aber das Dressing müssen wir vielleicht zusammenrühren.
Das ist richtig.
Oder einen Smoothie machen oder was weiß ich.
Nee, schön. Also ich freue mich ganz doll auf eure Küche und bin super neugierig, wie das dann aussieht, wenn das ganz fertig ist.
Schön.
Dann vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich.
Tschüss. Tschüss.